Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Lynn Hirse. Hallo.
Hi.
Schön, dass du da bist. Für die Leute da draußen, die Lynn noch nicht kennen, habe ich eine kleine Vita mitgebracht, wie jedes Mal. Und du darfst gerne frei korrigieren oder ergänzen, wie du das möchtest. Lynn Hirse ist Journalistin, Autorin und Redakteurin. Sie studierte Asienwissenschaften und Humangeographie. Seit 2019 arbeitet sie als Redakteurin bei der TAZ, wo sie unter anderem die Kolumne Poetical Correctness veröffentlichte. Weitere Texte erschienen in der Zeit und diversen Literaturmagazinen. Im Jahr 2022 erschien ihr Debütroman Wovon wir träumen und 2024 folgte ihr zweiter Roman Das Verschwinden der Welt. Passt das so?
Das passt sehr gut. Ich finde immer so Vita-Vorstellungen total spannend, weil man könnte ja sich alles aus dem eigenen Lebenslauf rauspicken, aber natürlich orientieren wir uns immer so an diesen Job-Dingen. Deswegen alles richtig.
Da wir das jetzt geklärt haben, lade ich dich gerne zur beginnenden Frage ein. Was hat dich traurig gemacht?
Das ist natürlich eine große Frage. Ich würde dazu neigen, die damit zu beantworten. Ganz viel hat mich traurig gemacht und macht mich auch immer wieder traurig. Also sowohl politisches, weltpolitisches, als auch private Dinge. Genau, wir haben ja im Vorfeld auch so überlegt oder ich habe überlegt, worüber sprechen wir heute und ich dachte, ich würde so gern über Trauer als Voraussetzung für mein Schreiben sprechen und deswegen werde ich da vielleicht ein bisschen konkreter und sage, was mich da traurig gemacht hat, war als erstes sehr praktisches, lebensnahes Beispiel der Verlust meiner Großmutter, die gleichzeitig so weit weg war, nämlich in China, dass dieser Trauerprozess ein ganz besonderer für mich gewesen ist.
Magst du sagen, wann das passiert ist?
Das ist ganz komisch. Ich komme mit so Jahreszahlen, was diese Trauerfälle angeht. Also es gab so in meinem Leben einfach in meinen 20ern, also so in der Zeit von Anfang 20 bis 30 ungefähr, so relativ viele Todesfälle. Also relativ viele Menschen, die auf beiden Seiten meiner Familie verstorben sind. Und ich weiß manchmal gar nicht mehr, wer wann gestorben ist. Das ist immer so ein ganz komische, es kommt mir dann ganz komisch vor, dass mir diese Zahl nicht in den Kopf kommt. Aber genau, bei meiner Oma kann ich, glaube ich, sagen, das muss ungefähr 2018 gewesen sein. Aber ich würde mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. genau, aber das Buch habe ich angefangen zu schreiben, also meinen ersten Roman, Wovon wir träumen, das ist im 2020 habe ich damit angefangen. Das heißt, es war schon etwas Zeit vergangen, die ja meistens vergehen muss, damit man sich so ein bisschen mehr damit auseinandersetzen kann und schon bereit ist, auf so einer reflektierenden Ebene über so einen Verlust nachzudenken. Genau.
Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen, also wie tatsächlich dieser Schreibprozess für dich angefangen hat. Also du hast gerade schon gesagt, dass da ja schon ein bisschen Zeit einherging, bevor du dich dann wirklich an deinen ersten Roman gesetzt hast. Wie hat sich das angefühlt? Also bist du da mit einer Art Struktur reingegangen oder war das erstmal so ein großes Gefühl im Raum? Wie würdest du das beschreiben?
Ich würde auf eine Art sagen, dass ich sehr unstrukturiert war. Also auf eine gewisse Art, ich bin auch eher eine Person, ich brauche zwar total Struktur, aber die finde ich meistens eher über Form. Also so, ich habe dann so eine Idee zum Beispiel für so ein Schreibprojekt und sage, aha, das wird so eine Kapitelstruktur haben. Ich dachte am Anfang zum Beispiel auch, dieser Roman wird ein Sachbuch. So, und der hat sich jetzt am Ende, das sieht man noch in der Kapitelstruktur, die haben so Überschriften wie Schönheit oder Zugehörigkeit oder so. Und ich dachte, ich nähere mich diesen Themen auf ganz andere Art, also nicht auf so einer fiktionalisierten Ebene. Und das hat sich dann verändert. Aber genau diese Art von Struktur hatte ich, aber tatsächlich, was die Trauer sehr konkret betrifft oder diesen Ausgangspunkt, also vielleicht kann ich dazu erklären, das Buch beginnt mit der Beerdigung der Großmutter, der Erzählerin. Und das ist sehr, sehr nah angelehnt an die Beerdigung meiner Großmutter. Und das ist der Anfang des Erzählens. Und das war damals für mich so, also schon bevor ich wusste, ich kann dieses Buch zu Ende schreiben, also als das noch ein Exposé war, waren diese 20 Seiten, die waren da. Die waren einfach der Anfang. Der Anfang war dieses Ende. Also das Ende des Lebens meiner Großmutter war der Anfang des Erzählens. Und deswegen kam ich auch darauf, als du mich eingeladen hast und mich gefragt hast, was wäre denn das Thema, zu sagen, Trauer als Voraussetzung, weil ich das sehr, sehr stark erlebt habe in meinem literarischen Schreiben, dass Trauer für mich eine grundlegende Voraussetzung auch später noch beim zweiten Buch fürs Schreiben war. Und das, genau, fing da an.
Du hattest gerade eben erwähnt, dass du eigentlich ein Sachbuch geplant hattest oder zumindest die Kapitelstruktur hätte da noch Anzeichen dafür gegeben. Was hat dich dazu gebracht, dann vielleicht von diesem Weg abzukommen und dann doch zu sagen, so okay, es wird ein Roman statt einem Sachbuch?
Ich glaube, ich war gar nicht so festgelegt. Ich dachte das nur, dass das so wird, weil ich Journalistin bin auch und irgendwie das so der naheliegendere Gedanke für mich war, bis dann mein Agent da drauf schaute auf diese 20 Seiten, die ich geschrieben habe, gesagt hat, Lin, das ist auf keinen Fall ein Sachbuch. Und ich so dachte, okay, ich vertraue dir. Also wenn du sagst, das ist keines und das ist was anderes, dann ist das was anderes. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, er hat natürlich total recht. Er hat mein Schreiben da schon viel besser erkannt, als ich es zu dem Zeitpunkt erkannt habe. Ich wusste nur, ich erzähle jetzt diese Szene, also ich erzähle diesen Moment, in dem die Erzählerin zurückkehrt nach China, um die Asche ihrer Großmutter in deren Heimatdorf zu bringen und dort zu beerdigen. Das kann natürlich auch Teil von einem erzählenden Sachbuch sein, so eine sehr lebensweltliche Szene, aber genau, es war irgendwie relativ schnell klar mit der Art und Weise, wie ich schreibe, dass das nicht dieses Genre ist.
Ich finde zumindest bei sehr vielen Romanlesungen, an denen ich teilnehme, dass sehr häufig gerne die ModeratorInnen Fragen stellen, so wie sehr autofiktional ist ein Buch geschrieben? Und gerade halt, wenn du beschreibst, okay, es fängt mit einer Szene an, die sehr ähnlich ist zu deiner tatsächlichen Lebensrealität, zu deiner Erfahrung. Wenn du aber gleichzeitig sagst, okay, diese 20 Seiten, so Pi mal Daumen, die waren schon da, war es dann für dich kein, also wie hat sich das angefühlt, sowas Privates direkt in so einen Roman, also in so einen fiktionellen Roman damit einzubauen, um da ja auch so eine gewisse Distanz zu wahren, weil im Endeffekt ist es ja ein Roman, also eine fiktive Erzählung.
Das war so ein ganz langer Prozess, also von der ersten Seite bis zur letzten und auch bis zu den ersten Lesungen dann und so habe ich dieses Verhandeln zwischen was ist privat und was ist persönlich. Also irgendwie irgendwann diesen Unterschied zu lernen und zu sagen, Persönliches zu erzählen, ist natürlich einfacher. Das ist auch was man auf eine Art gerne will. Also was sehr Nahes und Nahbares zu erzählen, das natürlich interessiert uns das, uns Menschen untereinander etwas von wem anderen zu erfahren und sich vielleicht hineinversetzen können und so. Und es gibt auch immer einen gewissen Neugieraspekt, den verstehe ich auch, um zu sagen, wie viel davon bist du, wenn man was über den oder die AutorInnen lernen möchte. Aber für mich war es irgendwann total klar, vor allem im Schreiben, weil es eben sich sehr stark mit meiner Familiengeschichte auseinandersetzt, aber auch mit der Geschichte von Menschen meiner Familie, die mir eben sehr nahe stehen, also zum Beispiel meiner Mutter und anderen Verwandten, dass dieses Fiktionalisieren einfach auch ein ganz toller Schutzmechanismus ist, auf eine Art. Also um die tatsächlichen Geschichten zu beschützen dieser Menschen und auch die Deutungshoheit über deren Geschichten und deren Leben, ist die Fiktionalisierung total großartig. Und sie ist auch für das großartig, was ja vielleicht so ein bisschen das real Mögliche übersteigt. Also natürlich kann man durch Fiktionalisierung auch sich in fantastischere Kontexte begeben und Dinge erzählen, die wir so als erstmal unrealistisch wahrnehmen würden oder so. Also alles, was mit Geistergeschichten zu tun hat und so. Das geht auch ohne Fiktionalisierung, aber es hat mir totale Türen geöffnet, auch wieder aus so einer Position heraus. Eine Person, die jetzt erstmal gelernt hat, journalistisches Arbeiten, bezieht sich immer auf die Wahrheit. Wie auch immer man jetzt diesen Begriff dann ausdehnt, wenn man sich auch auf auch Literatur anguckt. Also Wahrheit und Wahrhaftigkeit dann zu unterscheiden und so, das war ein sehr, sehr wesentlicher Teil meiner Arbeit, glaube ich, an diesem Buch.
Mir kommt die Frage auf, ob diese Freiheit der Fiktionalität auch in irgendeiner Weise dich unterstützt haben könnte in dem Trauerprozess?
Bestimmt. Also ich glaube sowieso jegliche Form von Freiheit in dem Moment hat mich unterstützt in diesem Prozess und trotzdem auch gleichzeitig irgendwie auch sehr dieses einen ganz klaren einen Auftrag gerade zu haben, auch wenn ich mir den vielleicht selber gegeben habe oder der dann durch den Vertrag so ganz bürokratisch da war, dieses Buch zu schreiben. Es gab einen gesetzten Rahmen, wie ich mit Trauer umgehe, ohne dass es so war. Also das ist mir auch wichtig, das zu sagen. Es war nicht so, dass ich getrauert habe und dachte, jetzt mache ich daraus ein Buch. Sondern es war so, die Frage war, was für ein Buch würdest du schreiben jetzt? Und es fiel in diese Zeit, in der Trauer einen ganz großen Raum in meinem Leben eingenommen hat. Und es war klar, dass ich nichts schreiben können würde ohne Trauer. Und dann zu merken, was dieses Gefühl oder dieser Zustand auch kann, nämlich ab davon von irgendwie schwer sein und runterziehend und dunkel und ganz oft sehr belastend und wahnsinnig nervig auch zwischendurch und so, konnte das noch viel mehr, nämlich mir irgendwie, also ich habe das irgendwann als sehr, sehr starken Impuls zum kreativen Denken und Arbeiten und sowas wahrgenommen, ohne das immer gleich so in Wert setzen zu müssen oder so. Das meine ich damit gar nicht so im Sinne von, aus allem, was schlimm ist, kann man irgendwas machen oder so. Gar nicht das, sondern eher, dass ich glaube, gerade im kreativen Schaffen und für mich eben im Schreiben ist es schon so, es gibt so wesentliche emotionale Impulse, die, glaube ich, so eine Grundlage dafür sind, auch wann mir als Leserin Bücher nahe kommen und besonders gefallen und wann ich sie als besonders gelungen empfinde. Und da gehören verschiedene Gefühle, glaube ich, dazu, die AutorInnen haben und vielleicht auch irgendwie da reintragen und channeln und nutzen können. Und eins davon ist auf jeden Fall Trauer, beziehungsweise Trauer ist ja im Prinzip Verlust und eine Auseinandersetzung mit Erinnerung. Und so habe ich das total stark wahrgenommen, dass ich die Möglichkeit hatte, mich in dem Schreiben dann noch viel stärker zu beschäftigen mit Erinnerung und dann eben auch mit dieser Person, die ich da verloren habe. Und das war sehr, sehr viel wert.
Ich finde das spannend, dass es gerade Trauer einer dieser Emotionen ist, die so ein Motivator sein kann, weil tatsächlich bei mir in meinem Schreiben das tatsächlich so auch eines dieser treibenden Kräfte ist, aber auch vor allem, um so einen Kanal aus dieser Sprachlosigkeit zu finden. Weil ich finde gerade, du hattest es eben so schön beschrieben, was Trauer alles sein kann oder welche Zustände man mit Trauer sehr gerne assoziiert oder die Bilder, die einem direkt zu Kopf kommen, diese Schwere, diese Betrübtheit, diese vielleicht auch so ein bisschen Bewegungslosigkeit oder diese nicht in der Lage zu sein, sich zu bewegen, finde ich dennoch, dass es Momente in der Trauer gibt, die einen sehr schnell mitreißen können. Ja, Erinnerung vielleicht nicht in dem positiven Kontext, das ist ja auch so was Spannendes. Also zum einen Erinnerungen, die so eine positive Assoziation haben und dann Erinnerungen, die aber auch ganz anders sein können. Und ich frage mich da auch ein bisschen, wenn du dann in diesen Schreibprozessen warst oder wie hast du dich da reinbegeben in diese Prozesse oder war das für dich so etwas relativ Einfaches, solange du diese Grundstruktur hattest? Oder
also das war auf jeden Fall auch so. Also für mich waren da total relevant zum Beispiel Fotos so als Hilfsmittel, um irgendwie bestimmte Atmosphären, Gefühle, Kontexte wieder so ein bisschen für mich greifbarer zu machen, um auch, also ich bin einfach reihenweise alte Fotos durchgegangen, weil du gerade Erinnerungen nanntest. Also natürlich geht es bei Erinnerungen nicht immer nur um irgendwie positive Erinnerungen und da sind auch sehr, sehr schwierige Sachen damit dabei gewesen, aber um wieder so eine Verbindung dazu aufbauen zu können und eben reinzukommen in ein auch szenischeres Erzählen, brauchte ich auf jeden Fall auch diese Hilfsmittel. Manchmal war es auch viel klischierter, also manchmal war es auch Musik. So, man muss in so eine gewisse, sich in eine gewisse Stimmung versetzen, um sie dann vielleicht auch abbilden zu können. So, das ging mir zwischendurch auch so. Um so eine gewisse Melancholie rauszuholen, die ich, glaube ich, grundlegend, ich glaube, ich habe so eine Grundmelancholie als Mensch einfach, aber die ist ja mal präsenter und mal weniger präsent. Und wenn man aus dem entweder Arbeitsalltag oder dem Alltag an sich kommt, dann ist die oft abgedeckt, so, weil das nichts ist, womit es sich meistens sehr angenehm durch die Welt gehen lässt, die meiste Zeit oder funktionierend. So, auch wenn ich nicht sagen würde, dass das immer das Ziel ist, aber das ist ja schon eine Art von Lebensfähigkeit oder Alltagsfähigkeit liegt auch darin, das so ein bisschen steuern zu können. So, wann hole ich die Melancholie raus und wann bleibt sie eher so ein bisschen woanders? Und ich habe irgendwann fürs Schreiben gemerkt, dass mir auch dann mein Schreiben, zumindest an diesem Projekt, dann besonders gefallen hat oder ich es dann auch richtiger fand, wenn diese Melancholie aber raus durfte, also wenn die ihren Platz hatte. Und die ist sicher auch verbunden gewesen mit, ja, die Trauer irgendwie so ein bisschen anders zu drehen und zu wenden. Also nicht mehr nur ein, ich finde, Opfer ist gar nicht so das richtige Wort, aber nicht mehr so passiv zu sein in ihr, sondern sie auch zu befragen. Also auch einfach so Fragen zu stellen daran, so, warum bin ich jetzt traurig? Worin liegt die Trauer eigentlich? Was daran ist vielleicht erzählenswert für mich oder was will ich teilen? Wo habe ich irgendwie so ein Erzählbedürfnis? Weil ich glaube, dass das nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für jemand anderen lesenswert sein könnte oder wissenswert und so. Ich glaube, lauter solche Empfindungen hatte ich da und habe das aber, das ist ja im Nachhinein immer vielleicht viel einfacher, das strukturiert zu betrachten, als wenn man selbst mitten in dem Prozess drin ist. Ich glaube, da habe ich das gar nicht so gesehen. Da dachte ich einfach, oh, jetzt fühle ich mich so, dann versuche ich mal das zu machen und mal gucken, ob irgendwas draus wird oder wie das wird und so.
Ja, das erinnert mich sehr an meine Schreibprozesse. Bei mir tendiert das aber auch gerne mal, je nachdem, wie intensiv dieses Thema ist. Also wenn ich mir jetzt so von einem Spektrum an in Anführungsstrichen traurigen Themen raussuche und mir dann halt etwas aussuche, wo ich halt auch, wie du sagst, denke, das resoniert mit vielen, also Thema irgendwie Coming Out und Bezug zur Familie, dass ich teilweise im Schreibprozess doch dann in so ein tiefes Loch reinfalle, dass ich merke, so okay, es war jetzt immens anstrengend, diesen Text fertig zu schreiben und dass ich danach auch erstmal in einer noch schlechteren Laune bin als vorher und dann erstmal auch gucken musste, so okay, wie komme ich jetzt gerade da raus oder darauf klar und wie gehe ich dann mit diesem Text um, weil ich mich dann auch gefragt habe, so okay, wie resoniert er dann mit anderen, also würde ich dann sowas Ähnliches auch bei anderen auslösen? Wie war das bei dir? Hast du ähnliche Gedanken gehabt?
Ich glaube, das mit dem Resonieren nicht so sehr. Das war ein sehr, sehr, also ganz lange ein sehr innerer Prozess für mich. So, der war sehr für mich allein plus mein Lektor irgendwie, der da noch mit dran war. Und das war auch, also der Kontext war auch, ich habe 2020 angefangen zu schreiben, da ging dann gerade die Pandemie los. Das heißt, so sowieso Sozialleben war irgendwie eh fast auf null runter. Und da kann man jetzt sagen, im Nachhinein, das sagen ja auch viele, ach, das war dann toll für meinen Arbeitsprozess und so. Ich glaube, das war, also es, vielleicht hat es geholfen, nicht so abgelenkt zu sein, aber es war auch ganz viel zusätzlich extrem belastend. Also ich habe zu der Zeit, habe alleine in einer Einzimmerwohnung gewohnt dann noch in Neukölln und da gab es am Anfang ja immer noch diese Diskussion mit, hat man jetzt darf man irgendeinen Kontakt überhaupt zu irgendwem haben, außerhalb von, wenn du in keinen Familien- oder Partnerschaftskontext eingebunden bist in dieser Zeit. Und ich weiß noch, dass ich das schon auch als ziemlich große Belastung empfunden habe. Und das hat sicher auch nochmal dieses Aufmachen innerlich, dieses Aufreißen und Verletzlichsein sehr, sehr verstärkt. Ich könnte jetzt behaupten, das hat dem Schreiben geholfen und so, aber ich finde, das ist auch ein spannender Punkt, es gibt ja auch dieses Bild des leidenden Autors, ich sage jetzt mal absichtlich der Autor, weil das irgendwie daher ja noch kommt. Und das finde ich das finde ich spannend, weil ich davon diese Idee von Trauer als Voraussetzung total trennen würde. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist diese fast schon die Inszenierung und dieses auch selbst reinlegen in, ich brauche Leid, damit ich was Echtes schreiben kann und mich dann auch so ein bisschen so inszenieren kann damit. Und das glaube ich gar nicht. Also ich glaube auch, man kann was sehr Echtes schreiben, ohne sich im Leid, im Prozess des Leidens zu befinden. Trauer hingegen, glaube ich, ist vielmehr so was ganz viel mit Verletzlichkeit und für mich zumindest mit so einem nach innen gerichteten Prozess zu tun hat. Aber was du eben sagst, was ich auch hatte anstelle von Resonieren, ist, glaube ich, dass ich mir manchmal dachte, nach diesen Schreibphasen oder auch in ihnen drin, wenn ich zum Beispiel mit meinem Lektor dann darüber geredet habe, hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, oh je, ich muss dem jetzt, glaube ich, mal sagen, wenn es ihm zu viel ist. Also so dieses, weil er ist ja mein Lektor und nicht mein Therapeut. Und mir kam es aber manchmal so vor, als hätten wir fast so eine therapeutische Beziehung, weil ich natürlich mit ihm Dinge besprochen habe, die hatte ich mit niemandem sonst auf diese Art zu der Zeit besprochen, weil das so sehr ans Schreiben eingeflossen ist. Und das war, da so Grenzen zu finden, genau, und auch zum Beispiel sich dann manchmal zurückzuwerfen in so den Alltag und in Austausch mit FreundInnen und so, das ging nicht immer so von 0 auf 100. Ich habe in der Zeit mich auch ganz viel entschuldigt bei Leuten. Ich habe immer gesagt, tut mir leid, ich glaube, ich bin gerade keine gute Freundin. Ich bin gerade so mit mir selbst beschäftigt und mit diesem in mir sein. Die waren dann immer alle toll und haben gesagt, das stimmt ja gar nicht. Aber mir kam das total so vor, als wäre ich nicht so empfänglich für den normalen Gang der Dinge.
Aber gut, du hattest ja auch beschrieben, dass es für dich ein sehr innerlicher Prozess war. Und so wie ich das wahrnehme, klang es ja auch wie ein sehr intensiver Prozess. Also gerade halt auch diese Gespräche mit deinem Lektor. Gab es denn auch für dich Impulse, wenn du diese Schreibprozesse so intensiv wahrgenommen hast, dass du dann auch versucht hast, einen Gegenpol zu suchen? Also gerade halt, wenn du dich dann innerlich so in dieser Trauer bewegt hast, dass du dann explizit gedacht hast, okay, jetzt brauche ich irgendwie das genaue Gegenstück, was auch immer es sein könnte, und ich suche jetzt irgendwie danach. Ich meine, gut, das war jetzt in der Lockdown-Zeit, aber hast du da auch irgendwie wonach gesucht oder war das halt für dich so, solange du geschrieben hattest, so ein durchgehender, in Anführungsstrichen, Trauerprozess?
Nee, es war sicher nicht die ganze Zeit Trauer. Es war auch nicht so, dass Trauer die ganze Zeit das wesentliche, alles überlagernde Gefühl gewesen ist oder so. Denn es ist ja auch so, dass es in dem Buch letztendlich nicht, da geht es nicht ausschließlich um Trauer. Da geht es um, genau, um eine Mutter-Tochter-Beziehung und um Erinnerungen und um Zugehörigkeit und um so viele andere Dinge auch. Aber Trauer stand so sehr am Anfang und ich glaube, mich hat die Trauer einfach oder dieser Verlust, der hat mich einfach währenddessen sehr stark begleitet und kam immer wieder so durch und hoch. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich war da schon so, dass ich mir aktiv dann so Gegenpole gesucht habe. Ich glaube, dazu war ich gar nicht in der Lage in dem Moment. Da wäre ich irgendwie gar nicht so richtig drauf gekommen. Also ich kann schon ganz gut auf mich achten in dem Sinne, dass ich merke, oh, ich muss jetzt mal was machen, was mir gut tut. Ich muss jetzt einmal kurz rauskommen aus diesem Denken und aus diesem Kontext und so. Aber das ist auch was, da würde ich jetzt sagen, ich bin darin jetzt besser geworden. Also das ging zum Beispiel jetzt beim zweiten Roman schon besser als beim ersten, einfach weil ich den unter anderen Bedingungen geschrieben habe und weil ich auch, glaube ich, jetzt ein bisschen gesünder mit mir umgehe, was das angeht. Beim ersten Mal dachte ich einfach, krass, jetzt habe ich diese eine Sache zu tun und ich bin hier fast die ganze Zeit irgendwie in meinen vier Wänden, weil es sowieso nicht so viel anderes gerade zu machen gibt oder Möglichkeiten gibt. Da war das sehr verlockend, nicht so gut auf sich aufzupassen, glaube ich, was das angeht. Oder vielleicht nicht verlockend, aber es war so naheliegend, sich einfach da reinzustürzen und vielleicht die eigenen Grenzen nicht so sehr, denen nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben, wie sie verdient haben. Ich glaube, dass das jetzt besser geworden ist. Ja.
Vielleicht kurz zurück zu dem, was du erwähnt hattest, dass du dich auch selber aktiv so ein bisschen in diese Stimmung reingebracht hattest und du hattest Musik erwähnt. War Musik sozusagen dein einziger Pol, wo du gedacht hattest, okay, jetzt brauche ich irgendeinen bestimmten Song, irgendein bestimmtes Album, eine Playlist, um da reinzukommen? Oder war es auch vielleicht auch andere Literatur? Waren es Filme, die dich dann so mit dazu motiviert haben oder angeregt haben in diesen Momenten?
Auf jeden Fall. Also genau, Musik spielt eine Rolle, weil das irgendwie auf eine Art sehr, sehr verfügbar ist und irgendwie schneller geht manchmal auch, als sich jetzt einen Film anzuschauen oder so. Aber auf jeden Fall waren es auch Filme. Auf jeden Fall waren es auch so Routinen wie in dieser, wo ich habe dann irgendwie mein Fenster da aufgemacht und mir aus so einem Küchenbrett dann über der Heizung und zwischen Heizung und Fensterbank so einen Minischreibtisch gebaut und da meinen Laptop hingestellt, um dann sozusagen aus dem Fenster raus fast gefühlt schreiben zu können und dann mit so Blick auf den Hinterhof. Das war dann abends ganz oft besonders schön, weil man dann so die verschiedenen farbigen Lichter im Haus gegenüber sehen konnte und das hat auch irgendwie eine Stimmung aufgemacht. Auf jeden Fall auch anderes Schreiben. obwohl es da natürlich Phasen für gibt. Also es gab ganz klar so am Anfang, also sehr klassisch würde man sagen, am Anfang ist so eine Lese- und Recherchephase und dann wird es eher schwer, anderer Leute Schreiben aufzunehmen, weil es mich so ablenkt von meinem eigenen oder weil ich dann befürchte, ich würde das zu stark kopieren oder so, wenn ich das in so einem fortgeschrittenen Schreiben irgendwie zu nah an mich ranlasse. Aber es gibt Dinge, also was zum Beispiel für mich immer total gut funktioniert, wenn ich Prosa schreibe und dann eine Schreibblockade habe oder nicht vorankomme oder nicht in die Stimmung komme, funktioniert für mich Lyrik total gut. Weil das halt einfach weit genug weg ist, um dann zu sagen, oh, da läuft man Gefahr, dass man das jetzt zu sehr inkorporiert in das eigene Schreiben. Und trotzdem macht das was auf in mir. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ja.
Hast du da noch was Bestimmtes im Kopf, was dir vielleicht noch in Erinnerung geblieben ist?
Also beim ersten muss ich tatsächlich überlegen, weil das jetzt sozusagen schon noch eins vorher war. Ich habe in der Zeit auf jeden Fall oft Maggie Nelson gelesen, Bluets, viel. Ansonsten am Anfang in dieser, also da weiß ich eher noch, was habe ich vorher gelesen, als ich auch noch für Prosa und so offen war. Crying in H Mart war so was von Michelle Zauner, was natürlich auch, also in Häkchen, sehr klassische Trauergeschichte oder Storyline, also der Verlust der Mutter. Dann gibt es ein anderes Buch von einer chinesischen Autorin, die heißt Zhang Jie, die hat ein Buch geschrieben, das heißt auch sehr plakativ Abschied von der Mutter. Das habe ich auch zu Beginn des Schreibens und des Nachdenkens und so gelesen. Dann manchmal so ganz anders, also irgendwie Joan Didion, so, wo ich sagen würde, das ist, die bewundere ich für ganz viele Sachen im Schreiben total, aber ist ja oft viel, viel essayistischer, auch in ihren Romanen finde ich noch auf eine Art viel essayistischer im Schreiben. Und aber The Year of Magical Thinking zum Beispiel war auch sowas, da bin ich gerne hin zurückgekommen. Genau. Und wenn mir noch ein Gedicht einfällt, dann werfe ich es noch ein. Salt. Salt, dieser Gedichtband von Naira Wahid heißt sie, glaube ich. Oder They. Ich möchte es nicht falsch sagen. Tolle, kurze und trotzdem so tiefgehende Sätze.
Du hattest ja auch schon vorhin nochmal erzählt, dass der Schreibprozess für deinen zweiten Roman ein bisschen anderer war. Es waren ja auch natürlich andere Umstände, also kein Lockdown mehr, beziehungsweise keine gesetzlichen Einschränkungen mehr. Wann hattest du denn da mit dem Schreiben angefangen? In welchem Zeitraum?
Das ist so schwer zu sagen, weil ich manchmal nicht weiß, wann habe ich mit dem Denken angefangen, wann habe ich dann wirklich mit dem Schreiben angefangen. Also ich fange auch ganz oft im Schreiben, wie glaube ich viele andere auch, denn ne, dann hat man irgendwie 1000 Notizbücher oder die Notiz-App im Handy und irgendwo sammeln sich so Dinge zusammen und so. Und das ist, würde ich jetzt immer sagen, ist schon der Anfang des Schreibens. Da kann ich nicht genau sagen, wann das losging. Ich weiß noch, dass für mich so ein wesentlicher Punkt war, dass ich auf einer Reise war, mit meinem Partner in der Schweiz und wir da durch die Berge gefahren sind, ganz hoch Richtung Juliapass. Und da war ein riesengroßer Stausee. Also gibt es in der Schweiz ja ganz viel diese Staudammprojekte, wo dann zum Teil einfach Dörfer umgesiedelt werden mussten und so. Und da stand auf so einer Tafel, auf so einer Infotafel, was an diesem Stausee, also es war so Winterlandschaft, es war im Winter und war ganz viel Schnee und Eis. Und wahnsinnig schön. Und dann stand auf so einer Tafel was über dieses Dorf Marmorera, wo nur sehr, sehr wenige Menschen gelebt haben zuletzt. Irgendwie, ich glaube, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, keine 100 mehr. Die auf so Schweizer Art dann eben selbst abstimmen sollten darüber, ob sie umgesiedelt werden für dieses Staudammprojekt. Und es gab eine Abstimmung und es war halt Mehrheitsentscheidung und die fiel sehr, sehr knapp aus. Also eine knappe Mehrheit wollte die Umsiedlung und die anderen wollten das nicht. Und irgendwie war irgendwas da dran, wo ich so dachte, krass, das finde ich so krass. Ich finde das so krass, diese Vorstellung, was das wohl mit dir machen muss, wenn du zu denen gehörst, die da überstimmt wurden. Und das ist eigentlich ein demokratisches Prinzip, so, aber eben offensichtlich auch ein fehlerbehaftetes auf eine Art. Und eins, das sehr, sehr hart sein kann. Du verlierst dann also dein Zuhause. Und zwar so richtig extrem, also du kannst ja nicht mal mehr irgendwann zurückgehen, weil da ist dann einfach nur noch Wasser, das wird geflutet. Die haben damals selbst die Toten exhumiert und den Friedhof umgelegt, dann in das neue Dorf. Und das ist dann weg. Und du kannst nicht sagen, dass das so richtig aus Unrecht passiert ist, weil es gab einfach eine Mehrheit, die sozusagen gesagt hat, wir machen das. Und irgendwie blieb mir das hängen. Und das war, diese Reise war, glaube ich, 22. Also Erscheinungsjahr vom ersten Roman. Und da dachte ich, ah gut, es gibt irgendwas in mir, wo ich vielleicht noch eine Idee habe, weil da hatte ich gerade immer so Angst, oh, kann ich jetzt überhaupt nach diesem ersten Buch, fällt mir noch irgendwas ein, habe ich noch eine Idee, kann ich noch mal was schreiben? Übrigens auch in Bezug auf Trauer so ein Gefühl, weil ich dann so dachte, ah, das ist sowas Wesentliches, sowas Tiefes, was ich gebraucht habe, um diesen Schreibimpuls als wirklich notwendig zu empfinden. Was habe ich denn jetzt? Also fast so ein Gefühl von, wenn das jetzt nicht mehr da ist, was nehme ich denn dann? Also wo finde ich noch was in mir, was so eine Dringlichkeit hat, dass ich jetzt sagen würde, ich verbringe da noch mal ein paar Jahre mit, um das aufzuschreiben. Und irgendwie war das wie so eine Spur, dieses Erlebnis dort an dem Stausee. Und dann bin ich der so weiter gefolgt und habe dann wahrscheinlich Ende des Jahres, wenn ich mich nicht täusche, muss das gewesen sein, habe ich angefangen, so ein bisschen zu schreiben. Da hat sich ganz viel nochmal wieder dran verändert und so auch an dieser Grundanlage von der Geschichte. Aber was ja geblieben ist, ist schon die Idee von, also in Das Verschwinden der Welt geht es ja eben auch um das Verlieren von Zuhause und um die Frage, wie viel sind wir selbst auch Teil davon, dass wir dieses Zuhause verlieren und was können wir dagegen tun und wollen wir überhaupt was tun? Wie aktiv sind wir darin, uns dagegen zu wehren? Wie funktioniert Bewahren und ist zu Hause an einen Ort gebunden oder an noch was anderes? All diese Fragen werden da irgendwie auch drin verhandelt und das ist das, was auf jeden Fall von Marmoreda dann irgendwie noch übrig geblieben ist. Und tatsächlich gibt es so eine kleine Storyline, wo es ja um ein Dorf geht, was abgerissen wurde.
Es tun sich bei mir vor allem zwei Stränge auf. Also zum einen ist es spannend, dass du eben erzählt hast, dass da schon so diese Frage bei dir war, okay, jetzt nach dem ersten Roman, wo du ja deine eigene Trauer irgendwie mitbehandelt hast, die ja dann ein Stück weit abgeschlossen war oder ja, je nachdem, wie du das bezeichnen würdest, ob damit dann halt der Trauerprozess vollendet war. Und dass ja dann sozusagen der erste Roman ja damit anfängt, dass da ja sozusagen der Verlust schon stattgefunden hat. Und bei deinem zweiten Roman ist es ja dieser bevorstehende Verlust. Also der fängt ja damit an, der Protagonistin, die in dieses, ist es ein Mehrfamilienhaus oder ist es eher ein Hochhaus? Ist das
große Haus zieht, genau, es ist ein Mehrfamilienhaus. Ja.
Genau, und dann steht das ja bevor, dass dann dieser Verlust, dieses Zuhause dasteht. Und ich finde, das sind ja so zwei, ich würde nicht sagen gegensätzliche Prozesse, aber schon, das eine hat ja schon stattgefunden, das andere steht ja bevor. Und ich finde, das macht ja auch so sehr viel mit einem, wenn man weiß, also das Gebäude wird abgerissen und die Leute müssen weg bis zu einem Datum X. Und ich finde, das macht ja auch noch was mit einem, wenn man weiß, okay, das wird bevorstehen. Und das ist ja dann auch nochmal so ein Prozess, der mit einem etwas macht. Und ich meine, gut, bei dir, du hattest ja beschrieben, das wäre sozusagen eine äußerliche Wahrnehmung von einem Prozess, der dich gar nicht persönlich betroffen hat. Aber ich finde gerade halt dieser Bezug, den du gerade gezogen hast mit Heimat an sich, ist ja auch etwas, glaube ich, was ja je nach persönlicher Geschichte ja auch doch was mit vielen machen kann. Und das ist ja auch so, diesen Raum öffnet, so wie du gerade sagtest, was Heimat ist oder was ein Zuhause sein kann.
Ich glaube auch, dass, also ich hätte dieses Buch gar nicht geschrieben, wenn ich nicht, und das meine ich mit diesem, ich muss eine Dringlichkeit, eine wesentliche Empfindung in mir haben, die wirklich aus mir persönlich kommt, um das dann aufzuschreiben oder um es aufschreibenswert zu finden, um zu denken, daraus kann ein gutes Buch werden oder ein guter Text. Und das war am Anfang so die Aufgabe, mich nämlich da zu fragen, aha, ich habe zuerst was, das wirkt vermeintlich extern. So, ich wurde nicht aus einem Dorf vertrieben. So, ich wurde nicht aus meinem Zuhause vertrieben. So, das ist mir nicht passiert. Und trotzdem ist da was drin, was mich total getroffen hat. So, und ich habe irgendwie nach Spuren gesucht, warum das so ist. Also, ob das nur so, in Häkchen nur. Also, ich glaube, es kann auch total ausreichend sein, zu sagen, das bewegt dich so einfach. Aber es gab irgendwie noch so einen Anteil in mir, der gedacht hat, ich will noch herausfinden, und Schreiben ist für mich ganz oft ja auch, mich selber erstmal zu befragen, also so viel Fragezeichen. Warum beschäftigt mich das so? Warum glaube ich, dass da was drin liegt? Und ich fand schon, dass so einerseits natürlich im Größeren gesehen zu einer Zeit, und das kann man auch schon 22 sagen, das kann man sicher auch schon früher sagen, in der wir merken, dass so viel von dem wir glauben, was glaubten, was sicher war oder was sich in eine sichere Richtung bewegt hat, wieder absolut in Frage gestellt ist. Also was politische Verhältnisse betrifft, was Weltverhältnisse betrifft, was seien es feministische Kämpfe, seien es irgendwie queere Kämpfe, seien es, also alles steht so extrem unter Beschuss. Und das ist auch eine Form von, also Zuhause heißt auch Sicherheit, und das ist auch eine Form von, ja genau, also das Verschwinden der Welt meint auch das, also das Verschwinden der Verhältnisse, wie wir sie kennen oder wie wir sie uns wünschen oder wie wir an ihnen arbeiten. Und das, genau, war einerseits dieses Gefühl, dieses auf die Welt aufgespannte Empfinden, dass sich da was ganz Wesentliches verschiebt, auch in Bezug auf die Klimakrise. Und andererseits in mir habe ich gemerkt, es gibt so ein, das war sehr, sehr einfach zu übertragen, aber ich hatte schon eine Trauer darüber tatsächlich, zum Beispiel in China, in dem Moment bei meiner Familie, auch als Verlängerung dieses Trauerprozesses von welche Menschen sind eigentlich gestorben, dann tatsächlich Orte zu verlieren. Also Orte, die für meine Kindheit und mein Aufwachsen und meine Jugend eine riesengroße Rolle gespielt haben. Das ist zum Beispiel das Wohnzimmer meiner einen Tante. Und die hat nach dem Tod eben dieser Großmutter und nach dem Tod aber auch von ihrem Mann dann ein paar Jahre später diese Wohnung aufgegeben. Und das war zum Beispiel so ein Verlust auf Entfernung. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr viele auch kennen. Das ist vielleicht, wenn die Eltern irgendwann mal die Wohnung, in der man aufgewachsen ist, verlassen. Oder wenn ja sich eben solche Verhältnisse einfach ändern, wenn man nicht mehr dahin zurück kann, wo ein Großteil der eigenen Identität und der Ich-Werdung irgendwie stattgefunden hat, dann verändert das was. Und das verändert manchmal was sehr, sehr auf sehr gewaltige und auch gewalttätige Art und Weise und gewaltsame. Das war bei mir zum Glück nicht so. Aber es war trotzdem was, wo ich gemerkt habe, da wird mir jetzt was fehlen. Ich gehe dahin zurück und da ist was nicht mehr da, was immer ein sehr, sehr bedeutsamer und wichtiger Ort für mich gewesen ist. Und nach diesen Verbindungen habe ich gesucht. Also danach habe ich mich, ich habe mich eben gefragt, was ist das, das ich so spannend finde an Mamurera und an der Idee, dass Leute eben so einer Entscheidung irgendwie auch ausgeliefert sind und sie zum Teil mittreffen. Und auch daraus ist das dann gewachsen.
Und gerade im familiären Kontext, ich muss sagen, das Buch habe ich schon vor längerer Zeit gelesen, aber jetzt, wo du es halt auch so nochmal so wörtlich ausformuliert hast, so ja, das macht ja absolut Sinn, dass für viele ja auch Wohnräume Welten sind, wo Dinge stattfinden, wo Erinnerungen passieren. Und wenn ich jetzt auch so zurückdenken würde, so welche Orte ich jetzt nicht mehr kennen würde oder nicht mehr zurückgehen könnte, weil weitervermietet worden, weggebaggert worden, was auch immer, dass es ja dann auch so ein Verlust ist, auf den man zum einen halt nicht klarkommen kann, weil es ist halt, ne, der hat von außen stattgefunden. Ich überlege auch gerade so ganz fiktiv gedacht, wenn du dich dafür entschieden hättest, so diesen Bezug noch näher zu machen und zu sagen, so anstelle, dass das jetzt in so einem Mehrfamilienhochhaus passiert, dass das auch mit einem Dorf passiert, dass ich glaube, es hätte so eine ganz andere Stimmung gehabt, wenn es halt in einem Dorf wäre, weil ich glaube, die Beziehungen könnten ähnlich sein als in einem Hochhaus, wobei ich halt sagen würde, in einem Mehrfamilienhaus, / Hochhaus, je nachdem, kann die Anonymität noch viel größer sein. Und bei dir in dem zweiten Roman passiert ja sehr viel Interaktion zwischen den einzelnen BewohnerInnen des ganzen Hauses. Und ich finde, da tut sich etwas auf, was ich zum einen selber gar nicht kennen würde, aber ich könnte mir vorstellen, wie du das auch gerade meintest, so dieses Fiktionalisieren, dass es natürlich so passieren könnte, dass da halt natürlich so eine zwischenmenschliche Beziehung auch in so einem Hochhaus passieren kann, weil ich glaube, so Bilder mit Hochhäusern assoziiert man häufiger, glaube ich, mit einer Anonymität als in einem Dorf, weil mit dem Dorf ist so diese ersten Assoziationen, die ich habe, alle kennen sich irgendwie und alle wissen, was irgendwie passiert, und bei einem Mehrparteienhaus, Mehrfamilienhaus eher nicht. War das für dich eine Entscheidung überhaupt gewesen, zu entscheiden, so in welchen Raum du überhaupt öffnest oder wo sozusagen die Handlung passiert?
Also ich habe das relativ früh entschieden, weil ich relativ früh gemerkt habe, ich habe total Lust, einen, auch im Abgleich zum ersten Buch zum Beispiel, einen sehr abgeschlossenen Raum zu haben. Ich hatte ganz viel Lust auf Kammerspiel. Ich war auch ganz viel, weil du vorhin gesagt hast, so Inspiration oder ne, ich habe ganz viel Wong Kar-wai-Filme geguckt. Und die funktionieren natürlich einerseits total über so eine krasse Ästhetisierung. Also wahnsinnig ästhetisch, so wie da all die Bilder aussehen und so, aber auch wie da Räume funktionieren und Häuser und einzelne Kameraeinstellungen, wo man dann irgendwie nur den Ausschnitt von einem Zimmer sieht und so. Und ich bin auch sehr früh in diesem Rechercheprozess auf eben ein Haus gestoßen, was die Vorlage für dieses Haus im Roman ist, was es eben tatsächlich gibt, was in Shanghai steht und dessen Geschichte ich so spannend fand, weil da nämlich im Prinzip eine ganze Welt, also eine, für mich fast schon, man könnte sie fast idealisieren, da sind seit den 1920er Jahren einfach so unterschiedliche Menschen aufeinander getroffen, tatsächlich. Also eine Welt in der Welt, nämlich in dieser Hausgemeinschaft mit, das war das größte Apartment-Building damals in Shanghai, das gebaut worden ist. Da haben über 200 Parteien irgendwie gewohnt und eben zeitweise war das erste Anlaufstelle für jüdische Flüchtlinge vor dem Naziregime, die in Shanghai gestrandet sind. Und also dann zum Teil gingen da Leute aus der Filmwelt ein und aus, weil Shanghai eben in den 20er, 30er Jahren auch eine große Rolle gespielt hat, was Filme anging. Und das, also so unterschiedliche Lebenswelten und Biografien sind da aufeinander getroffen, immer schon in diesem Gebäude, das es tatsächlich gibt, dass ich das so spannend fand zu sagen, ich nehme jetzt dieses Silo, nämlich dieses Haus und setze da meine Figuren rein. Dadurch schafft man auch so eine interessante Begrenzung. Also ich finde ja, das, was ganz oft Kammerspiele ausmacht, ist, man kann nicht weg. Also auch sowas wie ein Setting für einen Film oder irgendwas. Also die Vorstellung, man ist auf einem Schiff mit x Leuten und da findet die Handlung statt. Und du kannst eigentlich gar nicht dem entfliehen, es sei denn, du machst Flashbacks oder genauso Erinnerungstüren oder so auf. Das fand ich total reizvoll, weil man sich dann so sehr mit dem auseinandersetzen muss, was da ist. Also was man sich vorher selbst gesetzt hat. So, es gibt dieses Gebäude. Und dann zu merken, ach krass, aber auf dem Gebäude kann ja so ewig beschrieben werden. Also so viel kann man da drin aufmachen. Und eben, wie du sagst, ganz viel geht über die Interaktion dieser Menschen. Und auch das wollte ich, dass die sich zum Teil einfach auch nicht aus dem Weg gehen können. Also eben im Gegensatz zu dieser Anonymität, die eben dann funktioniert, solange es jetzt im weitesten Sinne keine Form von Bedrohung oder Disruption oder so gibt, keine Störung. Aber sobald eben sowas kommt, wie diese Briefe kommen an und es ist klar, wir alle sind aufgefordert auszuziehen, was passiert dann eigentlich mit diesen Menschen, die vielleicht vorher noch, also es ist in dem Fall des Buchs jetzt ein bisschen anders, aber die vielleicht vorher gar nicht unbedingt so zwingend in Beziehung zueinander treten müssten. Das tun sie dann. Und das fand ich irgendwie reizvoll.
Ich würde noch das den Punkt erweitern, also nicht mal so eine, ja, eine Störung hat, finde ich, direkt schon so was Negatives. Und im Buch natürlich, ja, ist es jetzt kein positiver Grund, warum die jetzt alle nochmal zusammenkommen, aber auch so eine Abhängigkeit. Also wenn ich mir halt vorstelle, in einem Mehrfamilienhaus sind ja dann auch wahrscheinlich ja verschiedene Generationen da und dass da halt auch so eine Abhängigkeit sein kann oder sich entwickeln kann, indem die BewohnerInnen sich kennenlernen und rausfinden, so okay, wer bräuchte Hilfe oder wer ist irgendwie alleine, wer kann auf bestimmte Personen aufpassen. Aber selbst da gibt es ja, finde ich, öffnet das ja auch so mit den, wie du auch schon gerade sagtest, also die Protagonistin kommt ja so rein und realisiert im Nachhinein, was für zwischenmenschliche Beziehungen ja schon vorher da waren, die dann sozusagen wieder aufleben durch eben diese Briefe und dass er dann auch die Interaktion zwar schon in einem Gebäude stattfinden und du hast ja auch gemeint, okay, das öffnet ja auch viele Räume und gleichzeitig findet die Interaktion ja nicht nur in dem einen Raum der Protagonistin statt, sondern eben auch in den anderen Wohnungen. Wenn man sich halt überlegt, wenn Wohnräume für Menschen, Paare, Gruppen eigene Welten sind, wie unterschiedlich die sein können, auch wenn man dann weiß, okay, in einem Wohnhaus sind die Wohnungen vielleicht alle sehr ähnlich geschnitten, aber dass dann, wenn man dann reinkommt in eine Wohnung, die einem nicht selber gehört, dass man dann denkt so, okay, es sieht so aus und so ist das eingerichtet. Solche Kleider tragen die Leute dann zu Hause oder laufen damit rum. Und ich finde, das macht ja dann auch, selbst wenn wir jetzt das Wohnhaus, das Wohngebäude als eine Welt bezeichnen, macht ja ganz viele Welten in einer Welt nochmal auf. Das ist ja auch sehr viel Freiheiten wieder lässt.
Genau, Freiheiten, aber auch eben, finde ich, dann wieder in Bezug auf diese Frage des Verlusts. Ne? Also was steht da eigentlich auf dem Spiel? Also ab von der erste Gedanke bei Trauer oder bei Verlust ist natürlich ganz oft, dass ein Mensch stirbt, also oder ein Wesen stirbt, also dass jemand dann nicht mehr da ist. Und aber auch zu sehen, also das kommt sicher auch daher, ich habe im Master, als ich noch Stadtforschung studiert habe, habe ich eine Masterarbeit gemacht zum Thema Zuhause. Also wann eigentlich ein Wohnraum zum Zuhause wird. Und es gibt ja so richtig diesen Bereich der Wohnraumforschung und es gibt Home Studies. Also wirklich die Frage, wann fühlen sich Menschen eigentlich an einem Ort zu Hause? Wie wird Zuhause eigentlich gemacht? Also das ist was sehr, sehr Aktives. Wohnraum ist nicht gleich Zuhause und so. Und ich fand total toll, mich literarisch nochmal damit auseinanderzusetzen oder das wieder reinzunehmen und zu sagen, genau was du sagst, dieses, das ist eine ganze Welt. Also das kann ein einziges Zimmer sein von einer Person und die sind so unterschiedlich, wie diese Menschen selbst auch sind und ihre Biografien sind und so. Aber ganz oft ist eben dieser Wohnraum auch die Verlängerung deiner selbst. Also Menschen umgeben sich gerne mit Sachen, die entweder ihnen etwas bedeuten, die irgendwas mit ihrer Geschichte zu tun haben, die sie geerbt haben, die mit Menschen zu tun haben, die sie lieben. Sie umgeben sich auch mit Sachen, die ja mit denen man sich irgendwie selbst darstellt. Also auch wenn man entweder sich selbst sehen will darin oder auch wenn Gäste kommen und sich das dann angucken und man will so gesehen werden auf eine bestimmte Art. Also das hat so viele Ebenen und wenn das verloren geht, und das kann ja auch, ist nicht immer so, natürlich nicht immer so unwiederbringlich wie im Tod. Ne? Also vieles davon lässt sich auf eine Art vielleicht auch wiederherstellen. Aber im ersten Moment, das muss auch nicht ein Abriss sein, ne, sondern das ist ja vielleicht sogar noch ein bisschen zarter, so ein Abriss als eine Naturkatastrophe zum Beispiel oder Krieg. Und das sind beides, also Naturkatastrophe und Krieg, sind nicht die Szenarien, die ich gewählt habe, um das zu erzählen. Aber natürlich wird das gewaltvolle Verlieren der eigenen Welt, das wird auch erzählt in den Geschichten, in den Rückblenden der Geschichten von diesen Menschen, die dort leben oder dort gelebt haben. Weil das für mich alles irgendwo zusammenfällt. Das sind verschiedene Nuancen davon, was es bedeutet, wenn die Welt verschwindet oder zerstört wird oder man sie selbst zerstört.
Und vor allem auch dieser Aspekt von einem sicheren Zuhause oder einem sicheren Wohnort gehört ja zu diesen Grundbedürfnissen von Menschen, damit ja dann halt auch irgendwie alles andere mit stattfinden kann. Also, dass sie gegebenenfalls Berufe nachgehen können oder dass sie so ein gesundes psychosoziales Setting haben können. Aber das steht ja dann auch alles auf der Kippe. Also dieses ganze Fundament von, okay, es passiert ja drumherum kein herkömmlicher, in Anführungsstrichen, Alltag, wenn man weiß, okay, man weiß, dass dieses Leben hier in dieser Welt irgendwann ein Ende hat, früher oder später. Und das ist ja dann halt so eine Schwebe, so, okay, was machen wir jetzt damit? Beschäftigen wir uns alle irgendwie einzeln damit? Aber du hast dich ja auch im Zuge des Romans ja dafür entschieden, dass da ja so eine Gemeinsamkeit entsteht. Also, dass dann schon geschaut wird, dass diese ganzen BewohnerInnen sich ja zusammenfinden, anstatt irgendwie individuell so, ja, jetzt suche ich meine eigene Lösung. Sondern das ist ja da auch schon in der bevorstehenden Trauer ja ein Bedürfnis eines Zusammenkommens entsteht. Würdest du das
ja
so sagen?
Ja, schon, wobei das sehr stark ja bei der Protagonistin liegt. Ne? Also Martha ist diejenige, die das dann so initiiert und sagt, wir müssen doch jetzt irgendwie doch was machen, obwohl sie eigentlich eine Person ist, die, glaube ich, wie zum Beispiel auch ich finde mich darin wieder, aber wahrscheinlich viele Menschen irgendwie, die gerade so ähnlich leben wie wir, die auch überfordert sind von dieser Frage, wie mache ich denn was? Wie werde ich denn Teil von was? Wie wehre ich mich gegen irgendwas? Wie bin ich denn aktiv? Und die hat dann so einen Anflug und sagt, wir müssen doch aber, wir können das nicht einfach geschehen lassen. Und es ist ja dann eher interessant, dass die anderen BewohnerInnen da gar nicht so richtig mitgehen. Also ich glaube, diese Individualität des Umgangs mit dem Verschwinden und mit eben auch diesem Verlust, die bleibt eben trotzdem erhalten und die macht das für mich so spannend, weil ich habe dann gedacht, es wäre für mich zu einfach gewesen oder zu zu eindeutig, wenn jetzt die Protagonistin losgeht, sagt, kommt, wir wehren uns. Und dann sagen alle, ja, machen wir. Und dann, also man kann auch so eine Geschichte erzählen, aber das wäre nicht irgendwie die Parabel gewesen auf den Zustand der Welt gerade, die ich vielleicht auch auf eine Art erzählen wollte, ohne das vorher jetzt total festgelegt zu haben. Aber genau, es ist dann eher so, dass die eine andere Bewohnerin im Haus, die ist schon sehr, sehr alt, die ist fast so alt wie das Haus selbst, die zum Beispiel sagt, das ist ein Kampf, das ist jetzt einer zu viel für mich. So, ich habe schon so viel gekämpft, jetzt mal vereinfacht gesagt, ne? Und dann gibt es eine andere Person, die selber so stark in noch einem anderen Trauerprozess eingebunden ist, im Verlust von einem Kind, dass das alles überlagert eigentlich und wichtiger ist, als jetzt zu sagen, jetzt versuche ich auch noch dieses Haus zu retten und so. Und da auf eine Art trotzdem in dieser Zwischenmenschlichkeit und in dieser Interaktion zwischen diesen Figuren trotzdem eine, also für mich hat das am Ende trotzdem einen Wert, dass die sich zusammengefunden haben, auch wenn das Ergebnis nicht war, dass sie jetzt alle einer Meinung sind, sondern die haben sich gegenseitig in ihrer Menschlichkeit gesehen. Und das finde ich so schön, auch im Nachhinein jetzt darüber zu sprechen, weil auch das was ist, was für mich nicht, das schreibe ich mir nicht vorher auf einen Zettel, ne, und sage dann, steck's mir in die Pinnwand und sag so, und jetzt will ich versuchen, dass die sich dann alle in ihrer Menschlichkeit sehen, sondern ich habe diese Figuren beim Schreiben kennengelernt, so wie man sie jetzt vielleicht im Nachhinein auch als Leserin beim Lesen kennenlernen würde. Und das war total toll, das so zu erleben. Das war fast so ein bisschen wie von außen, dass man denkt, oh toll, jetzt ich schreibe es zwar, aber jetzt reden die miteinander und das, so gehen die miteinander um.
Aber gerade im Zuge dessen, wenn du ja sagst, dass diese Individualität ja so wichtig war, finde ich es ja auch dann ganz spannend, wenn wir jetzt sagen würden, dass dieser Verlust des Hauses ja so ein Trauerprozess bei allen im Buch auftauchenden Personen, die in dem Haus wohnen, so eine ganz individuelle Trauerbewältigung auslöst. Wo wir dann ja Martha haben, die dann irgendwie ja dann doch sagt, so nee, wir müssen da jetzt was machen. Wir können das jetzt nicht so stehen lassen. Und es dann aber andere gibt, die dann halt sagen, so okay, ich habe jetzt ein anderes Thema, was irgendwie viel mehr Energie kostet, einen viel stärkeren Trauerimpuls bei mir auslöst und ich kann mich gerade um nichts anderes kümmern. Und dann eine noch andere Person sagt so, ja, okay, jetzt reicht's einfach. Und dass sie das dann sozusagen über sich ergehen lassen, so ein bisschen, so was auch immer so bevorsteht, weil wir ja dann sozusagen diese ganzen Facetten haben, wie Trauer sich abspielen kann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich auch in allen Personen wiederfinden kann.
Das glaube ich auch, weil es natürlich, also gerade in Bezug auf Trauer, ich sagen würde, man verläuft ja auch, also ich bin überhaupt keine Expertin, was diese psychologischen verschiedenen Stages of Grief und so angeht, aber dieses mein Google-Wissen und so, was man dann manchmal sich aneignet, ist ja, dass es diese verschiedenen Phasen gibt. Also, keine Ahnung, Phase erstmal das überhaupt annehmen zu können oder so, oder Wut oder Ablehnung oder Vermeidung. Aber ich glaube, auch dafür stehen natürlich diese Figuren irgendwie in ihrem Handeln da auch im Roman, dass die so aus sehr, sehr für mich total nachvollziehbaren Gründen da unterschiedlichen Umgang mit haben. Und nicht jeder davon ist auch so eine sehr informierte Entscheidung. Also nichts davon, oder oft ist es gar nicht so, oh, ich weiß, ich könnte was tun, aber ich mache es jetzt nicht, weil ich das andere wichtiger finde, sondern das entsteht natürlich auch aus einem Impuls heraus, aus so einer Dringlichkeit von, das kenne ich auch von mir, also es gibt ja auch diesen Moment von erstmal gar nicht wahrhaben wollen oder zu sagen, oh Gott, das ist alles zu viel, ich lenke mich lieber ab oder ich will lieber, keine Ahnung, ich fahre jetzt lieber irgendwo anders hin oder ich gucke lieber 5 Tage Serien am Stück, als mich mit meinem Schmerz auseinanderzusetzen. Und das ist ja irre menschlich. Also so die Frage, wo man dann damit landet, könnte ich gar nicht für jeden einzelnen Menschen dann beantworten, weil das eben, ja, weil da so viele Faktoren immer mit einfließen, die das beeinflussen. Also habe ich jemanden, mit dem ich das bespreche? Will ich das überhaupt besprechen? Wie kann ich grundsätzlich mit Schmerz umgehen? Wie groß ist der eigentlich? Wie überlebensfähig bin ich damit? Und so, das sind ja so 100 kleine Weichen, die bestimmt von Mensch zu Mensch so verschieden sein können.
Tatsächlich hatte ich mich im Zuge des Podcasts ja damit beschäftigt, was es eben halt für so Trauertheorien gibt. Und tatsächlich gibt es dann bestimmte Theorien, die dann sagen, so, hey, es gibt halt diese fünf Phasen. Neuere wissenschaftliche Positionen gehen eher davon aus, dass es eigentlich gar nicht so geclustert werden kann, so einzigartig wie Menschen halt sind, finde ich jetzt so zurückblickend auf deinen Roman, so lebensnah ist das. Weil es halt eben auch sehr viel davon abhängig ist, hatten die Menschen bisher schon irgendwelche Trauererfahrungen? Sind sie gerade in einem anderen Trauerprozess? Wie sind sie mit ähnlichen Verlusten umgegangen in irgendeiner Art und Weise? Und das spiegelt sich ja immer wieder dort da. Und vor allem halt auch, was du auch gerade sagtest, haben sie irgendwen, mit dem sie irgendwie darüber sprechen können oder vorher gesprochen haben können? Und das sind so viele verschiedene Reaktionen, die das, finde ich, noch viel realistischer machen, weil es halt eben zeigt, so okay, es gibt nicht diesen einen universellen Weg, so hier, so trauern wir alle irgendwie auf der Welt, was irgendwie auch schon mega fiktiv klingt, aber dass es da halt auch nochmal so zeigt, so okay, entweder ich sehe mich in allen diesen Menschen in deinem Roman, sehe ich mich gleichzeitig oder ich sehe mich punktuell, je nachdem, wo ich mich in der Trauer befinde. Und es gibt auch keinen komplett falschen Weg. Also wenn du das irgendwie so, ich glaube, bei der Person, die das so über sich ergehen lassen will, das wäre schon realistisch gesehen am kritischsten, wenn man irgendwie gar nicht reagiert, weil dann kann es halt sein, so aus so psychologischer Sicht, so da muss irgendwas passieren, also irgendein Rauskommen. Aber auch gerade, dass du es beschrieben hast, ich würde das tatsächlich so in so einem Spektrum an Emotionen sehen, weil ich glaube, in der Trauer ist so gut wie niemand in der Lage, absolut rational zu denken. Also wirklich zu sagen, so ja, okay, jetzt werden wir alle das genau so und so machen und das ist jetzt die beste Entscheidung und wir recherchieren und weiß ich nicht, was dann so eine Möglichkeit wäre. Dass es ja auch so fernab ist von allem, was in irgendeiner Weise rational wäre, weil halt Trauer ja auch so einen immensen Impact haben kann auf Menschen.
Ja, und ich finde das aber so, also soll jetzt wieder nicht klingen, als würde ich alles ins Positive drehen wollen, aber ich finde das sozusagen so gut, dass es Dinge gibt, die Menschen mal aus ihrer ständigen Rationalität heraustragen. Ich glaube sogar, dass dieses, also es gibt ja gerade auch Erzählungen, Interpretationen, Standpunkte von AnalystInnen der Gegenwart, sage ich jetzt mal, die irgendwie sagen, wir haben ein Problem, weil alles zu sehr emotionalisiert wird und so und wir müssen uns aus guten Gründen auch total an Faktisches halten und an das Rationale. Und ich glaube, in vielen Dingen ist das total richtig, sei es, wie man Debatten führt oder so. Und trotzdem finde ich die Entkopplung von der Emotion, die damit gleichzeitig einhergehen kann. Also es gibt ja irgendwie, gerade ehrlich gesagt, auch in so einem westlichen Denken ist ganz oft die Idee, alles wäre so binär. Ne? Also Es ist so, es gibt nur A oder B. Und das muss jetzt entweder da stattfinden oder da. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich auch, das ist auch eine Falle, es ist bei ganz vielen Dingen, ist das einfach eine Falle. Und es ist auch eine Falle bei dieser Vorstellung von emotional oder rational. Also es ist so klar, dass es beides so braucht. Und ich habe, obwohl ich gleichzeitig denke, wir müssen uns gerade sehr an der Rationalität halten in gewissen Dingen, in Diskussionen über Faktisches und so weiter. Man kommt nicht so sehr weiter, wenn man emotionalisiert, ich mache jetzt mal so Airquotes dazu, die man im Podcast nicht hört, dann ist es trotzdem so, dass es mir vorkommt, als befänden wir uns gerade in so einer Ära des totalen Untergangs des Mitgefühls. Also so aus unterschiedlichen Gründen, gar nicht unbedingt immer, weil die Menschen das wollen oder weil die so aus böser Absicht so verhärtet sind, sondern auch, weil es einen Overload gibt an Leid, das wir täglich in unseren Timelines sehen und so. Und darauf reagieren ganz viele entweder mit Abschottung und mit ich schaffe das nicht und ich kann mir das nicht weiter angucken oder mit Ignoranz oder man gewöhnt sich dran. Und alles davon, glaube ich, ist irre gefährlich. Also dieses Verlieren des Mitfühlens. Und ich meine jetzt nicht Mitleid, sondern tatsächlich, glaube ich, so Mitfühlen und Empathie und irgendwie dieses menschliche, emotionale darin, das ist ganz, ganz viel wert. Und da sehe ich irgendwie auch die Kunst im weitesten Sinne in so einer großen Pflicht, das noch zu erhalten, während in zum Beispiel öffentlichen, journalistischen Debatten Emotionen vielleicht eher so einen Schritt in den Hintergrund tritt oder treten sollte, vielleicht auch in vielen Punkten. Genau. Und auch da sind die Übergänge und Grenzen fließend, aber genau deswegen würde ich sagen, das ist auf eine Art total toll, dass Trauer das macht, dass Trauer uns so stolpern lässt oder manchmal uns sogar wir auf die Fresse fliegen damit und so. Weil mich das zumindest dann immer daran erinnert, aha, ich kann nämlich wirklich nicht alles mit meinem Hirn erklären und der Mensch ist nicht das höchste aller Wesen und hat schon die Spitze der Zivilisation erreicht und ich bin oft auch schwach und klein und zerbrochen und muss mich dann erstmal wieder zusammensammeln. Und ich finde es aber ganz gut. Also ich will jetzt nicht deswegen alle paar Jahre trauern müssen, aber ich finde es gut, mich daran zu erinnern.
Aber ich glaube, das braucht oder das setzt ja voraus, dass man, ich würde sagen, ein Stück weit geerdet sein muss oder irgendwie so ein Grundplateau haben muss. Ich will nicht Resilienz benutzen, weil das ist auch irgendwie so zu overload oder das wird zu häufig benutzt. Aber dass man halt schon irgendwie weiß in diesem Moment, so okay, ich werde jetzt daran erinnert, so hey, okay, ich bin nur so ein kleiner Mensch auf dieser ganzen großen weiten Welt und ich kann trauern, aber ich weiß, es geht irgendwo weiter. Also, dass man da halt auch da irgendwie weiß, okay, es ist irgendwie diese Trauer da oder dieses große Leid, aber auch da eben nicht in diese Extreme zu fallen, also in diese extreme Abschottung oder in extremes anderes Verhalten, vielleicht auch eine extreme Aggression oder dass man halt andere Positionen irgendwie nicht wahrnehmen will, wahrhaben will. Also, das ist auch etwas, was ich so wahrnehme, dass man dieses Leid irgendwie auf allen Seiten, auf welchen Seiten auch immer nicht anerkennt, dass es halt auch da ist und dass es halt auch valid ist und dass es halt oft irgendwie oder öfter einhergeht mit so einem Nicht-Anerkennen von Leid auf anderen Positionen und sozusagen dieses Emporheben, so hier, aber mein Leid oder dieses Leid in wo auch immer, das ist jetzt das Allergrößte. Und ich habe das Gefühl, dass es aber auch damit einhergeht, dass da so eine Überforderung da ist, weil eben dieser Overload, den du gerade beschrieben hattest, da ist. Und man weiß ja dann auch gar nicht mehr, wohin soll man den Fokus zuerst legen. Und ich glaube, das ist ja dann auch, weil ich finde, ich kann dazu einen Bogen zu deinem eben zweiten Roman setzen, weil das ja auch irgendwie so zeigt, alle haben ja irgendwie so ihre eigenen Geschichten und alle sind irgendwie auch ein Stück weit überfordert. Und ich glaube, das ist auch so was absolut Menschliches. Aber gleichzeitig ist es ja auch so ein, ja, so ein Zeitstempel, wo man sehen kann, zum einen, das ist dieser Status quo, in dem sich diese Leute befinden. Aber was darüber hinaus passiert noch? Weil wenn dann halt diese eine Welt zerbricht, was entsteht dann? Also kann daraus dann eine neue Welt entstehen oder entstehen dann vielleicht eher andere Welten, weil ich mir vorstellen kann, auch gerade in diesem Kontext von Städten, Stadtentwicklungen, wie es halt entsteht, wenn dann so ein Mehrfamilienhaus aus welchen Gründen auch immer nicht mehr das Zuhause ist von diesen ganz vielen Menschen, dass das ja dann auch wieder Möglichkeiten eröffnet, okay, wo finden diese Menschen jetzt ein neues Zuhause? Weil es ja meistens so eher ist, also gerade wenn wir uns mit Gentrifizierung beschäftigen, dass dann halt meistens die Leute dann eher aus diesen Stadtteilen rausbewegt werden, irgendwo auch immer. Dass es ja auch diese Überforderung ist, was mit diesem einen Zeitstempel, mit diesem einen Verlust noch alles noch mit einhergeht, was auch wieder eine Überforderung einherbringt. Und da frage ich mich halt auch so, wie ist das überhaupt möglich? Also ja, mit einem gesunden Fundament oder einem vorhandenen Fundament, aber wie ist es überhaupt möglich, aus diesem Verlustbogen zu kommen?
Ja, also ich glaube, natürlich ist das nicht immer möglich. Also sozusagen, ich finde auch, das ist jetzt eine Weile her, dass du das gesagt hast, aber diese Sache mit der vermeintlich abgeschlossenen Trauer, da dachte ich direkt, nee, das ist ja nicht so. Und ich meine auf so einem ganz, es gibt auch dieses ganz kitschige Zitat, ne, dass man das irgendwie, das ist nur, dass man mehr lernt, mit ihr umzugehen und das aber nee, dass der Schmerz nicht aufhört. Ich weiß nicht mehr, wie es genau geht. Aber dass es halt nicht weggeht. So, dass es nicht so ist, wir durchlaufen jetzt 5 Phasen und dann ist es erledigt. Und das glaube ich schon, das würde ich aus meiner Erfahrung auf jeden Fall auch sagen, dass für mich Trauer sich halt verändert und es irgendwie einfacher wird, mit ihr umzugehen, weil sie ist wie so eine, erstmal so eine große Unbekannte. Jetzt mal ein bisschen, also weniger emotional gesprochen, ist tatsächlich wie so eine große Unbekannte, die in mein Leben tritt und dann muss ich mir erstmal daran gewöhnen, dass die da ist und habe gar keine Ahnung, was die mit mir macht und irgendwann weiß ich, aha, das ist da jetzt und dann gibt's irgendwann Platz dafür und trotzdem wird die noch manchmal größer und manchmal ist sie wieder kleiner und manchmal wieder im Vordergrund und dann mal wieder ein paar Monate nicht. Ja, ich glaube schon auch, dass, also darüber habe ich auch lange nachgedacht bei diesem Buch und bei dem Titel, also beim Verschwinden der Welt, dass das natürlich auf eine Art so absolut klingt. Also es klingt so nach, ich wollte nicht, dass das klingt wie ein apokalyptischer Titel. Also das Verschwinden der Welt ist auch mit Absicht nicht das Ende der Welt. Das ist so, wenn diese eine Welt, in dem Fall dieses Haus oder ein Zuhause verschwindet, heißt das nicht unbedingt jedes Mal, dass die ganze Welt zu Ende ist. Und zwar auf gute und auf schlimme Art. Ne? Also man kann das selbst in den extremsten Fällen bei krassen Gewalterfahrungen oder so, würde ich sagen, natürlich fühlt sich das an im Individuellen wie das Ende der Welt. Und das würde ich niemandem absprechen, dass das so ist. Und trotzdem im unfassbar Tragischen dreht sich die Welt ja weiter. Und danach kommt wieder was. Und das muss nicht unbedingt besser sein als das, was vorher da war. Vielleicht ist es sogar viel schlimmer und das rechtfertigt niemals die Umstände des Verlusts. Aber das ist es irgendwie, glaube ich, dass diese Frage, die habe ich mir, vor allem als ich habe sehr lange gebraucht, um das Ende zu schreiben von diesem Roman. Ich will das jetzt nicht spoilern, was dann da passiert oder nicht passiert, aber ich habe sehr lange überlegt, wie soll das ausgehen? Also womit verlasse ich diese Erzählung? Auch weil ich einerseits keine Freundin davon bin, so dann sozusagen ein ganz eindeutiges, also ich mag nicht so gerne dann am Ende so eine Antwort geben. Finde ich ganz oft so, weil ich so denke, das kann ich gar nicht. Das irgendwie auf eine Art finde ich es erzählerisch langweilig und dann finde ich es aber auch noch manchmal vermessen und mir geht es oft gar nicht darum. Also es ist ja nicht so wie eine Märchengeschichte oder so eine Erzählung, wo man am Ende dann die Moral kommt und dann weiß man so, das ist sozusagen der Punkt, wenn man es so macht, dann ist es richtig und wenn man es so macht, ist es falsch oder das ist die zwingende Folge von A ist B und so. Aber ich habe da sehr lange dran rumgedacht, eben genau deswegen, weil ich mich gefragt habe, aha, was ist denn dann aber? Also erzählt man jetzt ein Weltende? Also muss man das jetzt noch aktiv erzählen? Oder hat sich das schon erzählt durch diesen Prozess der einzelnen Verluste auf individueller und größerer kollektiver Ebene, so über die Kapitel hinweg? Das fand ich war eigentlich eine der spannendsten Fragen, die sich irgendwann noch aufgetan hat. Ja, und die natürlich auch ab von Fiktion einfach in der Gegenwart eine total große Rolle spielt.
Ich weiß gar nicht, ob wir vorhin dazu gekommen sind, aber jetzt kommt auch gerade so diese Überlegung bei mir hoch, dass ja nicht nur Räume Welten sein können, sondern sagt man nicht auch zu Menschen so, du bist die Welt für mich, und dass ich mir irgendwie vorstellen kann, dass ja auch eigentlich dein erster Roman ja auch so ein Weltverlust sein kann, weil gerade halt der persönliche Bezug, den man zu bestimmten Menschen haben kann, die halt sehr viel Raum eingenommen haben im Alltag oder im eigenen Leben, dass das ja auch so ein Verlust ja eben einer Welt sein kann. Und angeknüpft an dem, was du gesagt hast, das ist ja so, wie das bei Menschen halt auch ist, wenn man dann diese erste Verlusterfahrung gemacht hat, wie auch immer sie ist, dass man daraus gelernt hat, so, okay, es geht irgendwie weiter. Und dass man halt auch weiß, okay, das wird jetzt immens unerträglich sein, je nachdem, wie der Verlust ist. Aber das ist ja auch wieder dieses Menschliche, dass man irgendwie gelernt hat, da wieder rauszukommen am Ende. Weiß ich nicht, ob man sagen könnte, dass Trauer auch irgendwas Hoffnungsvolles haben kann, weil man halt weiß, dass Trauer nicht unendlich ist.
Ja, also Trauer, glaube ich, also so mit hoffnungsvoll und so weiß ich immer gar nicht so genau. Ich fühle mich immer so ein bisschen ungelenk mit dem Wort Hoffnung, weil das auch schon so oft gebraucht ist und so gleichzeitig auf eine Art wichtig finde. Und dann weiß ich immer nicht, wie redet man da jetzt noch gut drüber. Aber also was ich zumindest sagen würde, ist das, oder was mir ganz logisch erscheint und auch sehr nachfühlbar, ist immer, dass Trauer ja ein Transformationsprozess ist. Verlust zu erleben und dann da durchzugehen, auf welche Art auch immer, und dann irgendwo rauszukommen, selbst wenn dieser Prozess nicht abgeschlossen ist und die Trauer nicht weg oder so. Die meisten Menschen, die das gemacht haben, die ich kenne und auch ich selbst, habe ich danach als irgendwie verändert wahrgenommen. Und vielleicht nicht total in ihrem Wesenskern verändert oder so, aber das ist eben was total Wesentliches, wenn man sowas erlebt. Und ich kann das jetzt nicht gut vergleichen, zum Beispiel mit der Geburt von einem Kind, weil das keine Erfahrung ist, die ich gemacht habe. Aber ich stell mir das in Erzählungen manchmal schon auch so vor. Also dieses Wesentliche, ein neuer Mensch kommt auf die Welt oder wird auf die Welt gebracht und ein Mensch stirbt oder es gibt diesen Verlust eines Menschen. Das sind so wesentliche Punkte menschlicher Biografie und Erfahrungen und von sein. Und das durchzumachen, geht, glaube ich, gar nicht, ohne verändert zu werden dadurch. Und ob die Veränderung jetzt immer hoffnungsvoll oder positiv oder so sein muss, das ist, glaube ich, dahingestellt. Ich glaube, dass das wirklich zu romantisierend wäre, wenn ich jetzt sagen würde, immer wenn man durch einen Trauerprozess geht, kommt man stärker wieder raus oder so. Das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht. Das kommt sehr auf die Bedingungen an, die man hat, die einem gegeben sind, um damit klarzukommen. Ich finde immer erstmal, Transformation ist erstmal was total Interessantes. Das ist so was, also jetzt nochmal auf die Arbeit bezogen und aufs Schreiben und aufs Schaffen sozusagen und Nachdenken. Das sind die interessanten Orte, da wo Reibung entsteht, da wo sich was verändert. Und persönlich und ganz privat auch bin ich, glaube ich, eher so ein Mensch, die eher Angst vor Stillstand hat, vor Unveränderlichkeit, obwohl mich so ein Trauerprozess auch tatsächlich da ein bisschen auf die Probe stellt und manchmal sagt, natürlich wünschte ich, manche Dinge könnten für immer so bleiben, wie sie sind, oder manche Menschen würden einfach bleiben und so.
Wenn jetzt schon deine zwei ersten Romane Trauer irgendwie mit Schwingen haben lassen und Trauer für dich eine treibende Kraft war, meinst du, das dritte Buch, was du schreiben wirst, wenn es ein Roman wird, wird dann auch wieder angetrieben werden durch Trauer in irgendeiner Form?
Ich glaube, dass so in dem Sinne, wie ich vorhin meinte, ich glaube, ich bin so ein grundmelancholischer Mensch. Und damit meine ich, glaube ich, auch, dass ich grundlegend, also ich, auch Weltschmerz ist so ein viel besetztes Wort, aber ich habe oft einen Schmerz über die Verhältnisse oder so. Jetzt mal ab von privaten Umständen oder so, die vielleicht gerade so sind, wie sie sind oder anders. Und ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Teil meines Schreibens ist. Das ist manchmal, glaube ich, am Ende im Text an sich gar nicht so offensichtlich. Aber deswegen trifft es vielleicht das, was du sagst. Also dieser Antrieb, den ich finde, der kommt ganz oft aus so einer Verletzlichkeit heraus. Und ja, das ist vielleicht nicht immer ein Trauer. Also Trauer ist vielleicht gar nicht unbedingt immer das richtige Wort dafür. Und ich würde jetzt auch sagen, bei den Themen oder Zugängen für einen möglichen nächsten Text, die mich gerade beschäftigen, ist der Ausgangspunkt jetzt nicht so klar zu identifizieren, dass ich sagen würde, das ist Trauer. Aber Verlust ist auf jeden Fall ein Thema, was mich, glaube ich, im Schreiben ganz, ganz viel begleitet. Und da wäre ich eher überrascht, wenn das gar nicht mehr auftaucht. Deswegen, ja, auf so verschiedenen Ebenen dieses Erinnern und Verlieren, das spielt, glaube ich, einfach immer eine Rolle.
Ich danke dir sehr herzlich, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gzubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.